Ja, heute soll es um das Thema gehen, Gott prüft Abraham. Ich habe heute Morgen schon gedacht, na, ich bin mal gespannt, wie viele heute überhaupt noch kommen hier zum Gottesdienst. Wenn wir gestern geprüft wurden an der Tankstelle, können wir uns das überhaupt noch leisten, zum Gottesdienst zu fahren bei diesen Spritpreisen? Ja, es ist auch schon eine kleine Prüfung. Ja, was ist es uns wert, zum Gottesdienst zu gehen? Ja, wir haben das schon in vieler Hinsicht in den letzten Monaten erlebt, ja, wo wir herausgefordert werden. Was ist es uns wert, unter die Gemeinschaft mit Gläubigen zu kommen? Die einen haben Angst vor der Ansteckung, die nächsten haben Angst vor dem Unwetter oder sonst was, ja. Merken wir, es ist gefährlich. Und jetzt haben wir Angst vielleicht vor finanziellen Sorgen. Also deswegen, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ja. Wenn man auch jetzt mitkriegt, die Christen in der Ukraine versammeln sich trotz allem noch zu Gottesdiensten. Das ist, oder gerade erst recht. Ja. Wenn es eine Zeit gibt, wo wir uns auf Gott besinnen, dann in den Zeiten der Not, auf jeden Fall. Aber heute möchte ich uns über eine andere Prüfung uns vor Augen führen. Und zwar Abraham, der Erzvater Israels, der wurde in seinem Glauben auch mächtig geprüft. Und ich denke, uns wird es auch immer so gehen, wenn wir mit Gott leben wollen, und Abraham wollte mit Gott leben, das hatte er schon bewiesen. Gott hatte Abraham und seine Familie aus der Stadt Ur herausgeführt. Er hat gesagt, komm, geh mit, ich will dir ein neues Land geben. Die Stadt Ur in Chaldea, die war eine götzendienerische Stadt. Selbst sein eigener Vater hatte den Götzen gedient. Und man könnte denken, dass Abraham vielleicht am Anfang auch den Götzen gedient hat. Aber irgendwann hat er den lebendigen Gott kennengelernt. Und dieser lebendige Gott sprach zu ihm, verlass diesen Götzen, dieses Volk, wo denen die Götzen gedient werden. Und das war kein leichter Schritt für Abraham. Ur war wirklich, heute würde man sagen, eine Metropole. Ja, so wie Berlin. Also, oder es war Reichtum da vorhanden. Und da waren die Kaufleute und das Wohlstand. Ja. Und die Chaldäer haben verachtlich auf die Hirten geblickt. Und jetzt sollte er so ein Hirte werden und losziehen? Alles verlassen? Und Abraham tat es. Und Gott sagte, versprach Abraham, ich kürze ein bisschen ab, ja, ich will aus dir ein neues Volk berufen. Du vertraust mir, den einzig wahren Gott, während alle anderen Götzen nachfolgen und selbstgemachten Göttern dienen. Aber du glaubst an mich. Und deswegen werde ich aus dir ein neues Volk machen. Ein Volk, wo ich, der lebendige Gott, herrschen wird, regieren wird. Und darauf vertraute Abraham. Am Anfang hatte er weder ein Land, das dauerte viele Jahre, bis er dann im Land Kanaan, im heutigen Israel, da angekommen ist. Ja. Und das nächste große Problem, er hatte auch keinen Nachkommen. Gott will aus seinem Geschlecht ein neues Volk machen, aber ohne Kinder ist es ein bisschen witzig. Ja. Und ich meine, so viel wusste Abraham, dass das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Wenn man keine Kinder hat, kann man auch kein Volk haben, keine Nachkommen, keine Erben, kein. Ja. Aber wir wissen, dass Abraham diesen Nachkommen, diesen verheißenen Sohn bekommen hat, tatsächlich. Wo er schon sehr alt war. Und als das alles geschehen war, da heißt es in 1. Mose 22, ich lese ab Vers 1, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und er ging die beiden und so gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und da sie an der Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinem Sohn schlachtete. Punkt. Wer ist es? An der spannendsten Stelle muss man stoppen. Wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Gott prüft Abraham. Der Glaube Abrahams wird von Gott geprüft. Was haben wir gesehen? Ein Brandopfer sollte Abraham bringen. Was bedeutet das, ein Brandopfer? Das Brandopfer war ein Sühneopfer. Es bedeutet ganz Hingabe. Derjenige, der opferte, belegt damit, dass das Tier anstelle von ihm zur Sühnung sterben sollte. Wie wir auch schon in der letzten Zeit oder ein paar Mal über Römer 3 gesprochen hatten, da heißt es ja, dass es keinen Menschen gibt, der vor Gott wohlgefällig ist. Alle Menschen sind Sünder. Niemand verdient es, in die Herrlichkeit Gottes zu kommen. Niemand. Das wusste Abraham. Er wusste, dass er ein Sünder ist. Aber jetzt sollte er seinen Sohn Isaak opfern. Wie kann das sein? Als Gott den Abraham rief, was sehen wir hier? Abraham sagte, hier bin ich. Er war bereit auf das, was Gott von ihm wollte. Seine Bereitschaft zeigt sich, indem er das auch vorbereitete, was man zum Opfer brauchte. Nämlich Feuer. Ich meine, das war nicht so schön einfach wie heute mit so einem Streichholz, ja, ein Feuer anzumachen. Da nahm man das Feuer mit, ja? Wie man das hier so schön sieht. Ja? Er nahm das Feuer mit. Ja? Und bei der Wanderung. Ne? Und Holz hat er auch mitgemacht. Er machte das Holz klein. Und er nahm seinen Sohn mit. Alles so, wie Gott es sagte. Aber was sehen wir? Abraham, welchen Konflikt sehen wir denn hier bei Abraham? Er soll seinen Sohn töten, seinen einzigen Sohn, den Sohn. Oh, ja, lass uns nochmal überlegen, was war jetzt genau der Konflikt hier? Ja, 1. Mose 18, Vers 9, da heißt es, da sprachen sie zu ihm, also wir müssen erstmal ein bisschen zurückblättern, ja, was jetzt, wie groß der Konflikt war. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Das ist jetzt 18, Vers 11. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt? Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber so sprach er, es ist nicht so, du hast gelacht. Also, einige Jahre zuvor hatte Gott durch seinen Engel durch die Boten, ja, zu Abraham so konkret geredet, der Nachkomme, der jetzt kommt, der Isaak, ich werde dir diesen Nachkommen geben. Ja. Dann noch Vers 18 und 19. Da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Haus nach ihm, dass sie das Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Also, das waren jetzt nur 3 oder 4 Kapitel vor dieser Geschichte, die wir jetzt gelesen haben. Da war es also ganz eindeutig, dass Isaak der Verheißene ist. Und im Kapitel 21, da sehen wir die Erfüllung von der Geburt. Ja. Und dann Vers 5, 100 Jahre war Abraham, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, denn wer es hören wird, der wird über mich lachen. Ja, und Isaak heißt Lachen, ja. Und jetzt? Lass uns mal fragen, was glaubte Abraham? Warum war er bereit, das zu tun? Genau, Vers 8. Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Obwohl das ja gar nicht so einfach ist, da ein Schaf in der Wildnis zu finden. Also Abraham hatte wirklich vor, ihn zu opfern. Und trotzdem sagte er, ich komme mit ihm wieder zurück. Vielleicht fragen wir uns doch mal, will Gott hier Menschenopfer? Nein. Bei den Heiden war es gang und gäbe. Die heidnischen Götter verlangten oft Menschenopfer. Und man weiß das aus der Geschichte und auch aus der Bibel her, dass die Moabiter zum Beispiel ihre Kinder dem Moloch geopfert haben. Auch später wurden das abgefallene Israel haben auch ihre Kinder geopfert, den Göttern. Und selbst wir in unserer modernen Zivilisation, die von Gott fern ist, werden die Kinder dem Wohlstand geopfert, dass viele aus wirtschaftlichen Gründen ihre Kinder abtreiben lassen. Ja, also das Ganze gang und gäbe, ja. Aber will das Gott? Nein. Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Das gibt uns, das zeigt uns den Aufschluss. Ja. Wie heißt es da? Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Und jetzt kommt's. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Also Abraham hatte diesen Glauben, dass Gott seinen Sohn wieder lebendig machen wird. Hatte er geschichtlich gesehen irgendwie schon mal was Ähnliches, konnte er was in den Annalen nachlesen, dass sowas schon mal passiert ist? Nie. Es gab vor ihm noch keiner, der von einer Totenauferweckung gesprochen hatte. Trotzdem glaubte er das. Wie kann das sein? Es kann nur deswegen sein, weil er wusste, wer Gott ist. Er hatte gesehen, Gott ist derjenige, der dieses Wunder geschenkt hat, dass seine Frau überhaupt schwanger werden konnte. Zu einem Zeitpunkt, wo das nach Frauenweise nicht mehr möglich war. Er wusste, dass Gott der lebendige Gott ist über Leben und Tod. Das wusste er. Nun lesen wir weiter in 1. Mose 22, Vers 11. Da heißt es, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seine Sohne statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Da kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham blieb da selbst. Ist das nicht ein wunderbares Ergebnis hier? Ja. Sehen wir hier, was passiert? Der Widder wird geopfert. Gott bereitet den Ersatz. Er brauchte seinen Sohn nicht zu töten. Was meint ihr wohl, was das auch für den Isaak bedeutete? Isaak wusste, dass Abraham ihn liebte. Trotzdem war er bereit, ja, dass sein Vater ihn gab. Isaak war auch jemand, der stillschweigend alles mitmachte. Der war vielleicht so im Teenageralter, ja? Bei 15 oder wir wissen, oder ich weiß nicht, kann man das immer, aber so ungefähr schätze ich ihn mal. Und er ließ das zu. Er hat sich nicht gewehrt. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Er hatte seinem Vater vertraut, wenn er das macht, dann hat er seine Richtigkeit. Ja. Ja, Abraham vertraute, Gott kann vom Tod erwecken. Ja. Gott bietet einen Ersatz an. Das ist hier diese Botschaft. Ja. Opfer musste sein, aber ein Tier wurde nun geopfert. Und Gott selbst, er musste noch nicht mal auf die Jagd gehen. Das Tier hat sich verfangen im Gebüsch. Ja. Also, da konnte es gleich packen und dann hinlegen. Ja. Ja, was ist das für eine wunderbare Geschichte? Und wenn wir sehen, wie es, oder jetzt schlagen wir nochmal den Römerbrief auf, in Römer 8, da heißt es, Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also so sehen wir, dass Abraham jetzt auch gleichzeitig ein Bild ist für Gott und seinen Sohn Jesus. Jesus ist der einzige Sohn vom Vater. Und sein Sohn wurde nicht verschont. Der musste sterben. Wer will, und dann Vers 33, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Ja, Jesus ist tatsächlich gestorben, aber er ist auch auferstanden. Ja. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herr. Ja, ist das nicht wunderbar? Ja, wenn wir jetzt hier im Johannesevangelium gelesen haben, Jesus ist das Lamm Gottes, das Sünden der Welt trägt. Ja. Und ja, und so sehen wir, dass diese Prüfung für Abraham gleichzeitig auch ein Vorbild ist für uns. Was ist uns der Glaube an Jesus wirklich wert? Sind wir auch das, was unser Halt ist, für ihn aufzugeben? Ja. In Isaak stand die ganze Zukunft für Abraham. Ja. Das war bereit, Abraham aufzugeben, um Gott gehorsam zu sein. Aber indem er das alles bereit war aufzugeben, ja, da wurde er letztendlich zu diesem Vorbild für uns heute. Da wurde er zu diesem Segensmann Gottes. Durch ihn sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Deswegen heißt er auch Abraham. Abraham heißt Vater, großer Vater. So hieß er am Anfang. Dann wurde er umbenannt in Abraham. Das heißt Vater vieler Völker. Und so ist er nicht nur Vater der Israeliten geworden, des verheißenen Israels, sondern ist auch unser geistlicher Vater geworden, durch den alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Ja. Und als letztes sehen wir noch, ja, Gott sieht. Interessant ist, die Stätte, an der Abraham seinen Sohn opfern sollte, ist der Berg, der hier bezeichnet wird mit Moria. Und dieser Ort wurde später der Ort, an dem der Tempel gebaut wurde. Der erste Tempel, dann der zweite Tempel. Ja, und heute steht hier da die goldene Kuppel da, diesem Platz. Gott sieht. Ja, er hat den Platz bereitet, ja, wo er. Und später wurde er ja hier auch in der Gegend wurde er gekreuzigt, ist er selber gestorben. Am Kreuz, Jesus Christus. Sehen wir so diese Verbindung? Und ich denke, damit möchte ich auch schließen, dass wir sehen, diese beiden Worte, Gott sieht, er sieht dich und mich. Er hat uns so unendlich lieb, dass er bereit war, ein Opfer, das größte Opfer, was er geben konnte, uns zu geben. Damit wir gerecht werden können vor ihm. Und das ist auch die Botschaft, wenn wir jetzt hier das Mahl des Herrn zusammen feiern möchten. Dass wir genau daran denken. Jesus, du starbst für mich, damit ich gerecht werden kann. Ja? Du bist das Lamm Gottes, das meine Sünden trägt. Und so lade ich jeden auch dann ein, wer das von sich aus bezeugen kann, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Der darf daran teilnehmen. Ne? Das ist ein Symbol dafür, was Jesus für uns getan hat. Ja, das ist ein wunderbares Geschenk. Amen. Amen.